ein bisschen über den FC Vaux Suede sprechen, weil wir in den vergangenen Folgen oft genug draufgekloppt haben und gesagt haben,
nein, ich klopp doch nicht auf den FC Vaux Suede.
Nein, es ist einfach die nüchterne Feststellung, dass der FC Vaux Suede jetzt viermal hintereinander gewonnen hat und ziemlich deutlich gewonnen hat.
Und schon wieder Fake News.
Und es war sogar fünfmal.
Shut the Door. Ein Weser-Kurier-Podcast.
Dennis.
Tobi.
Dennis.
Was ist los?
Haben wir uns wieder lieb?
Ja, es fällt mir noch ein bisschen schwer, muss ich ehrlich zugeben.
Aber jetzt habe ich dich schon mal zum Lachen gebracht.
Ja.
Ja, wir hatten gerade, das können wir mal eben voranstellen, wir hatten gerade im Vorgespräch eine handfeste Auseinandersetzung.
Handfest war es nicht.
Naja, handfest, ne, handgreiflich war es auch nicht. Nee, aber auch wir waren schon sehr unterschiedlicher Meinung.
Es war verbal intensiv, kann man sagen.
Kommt ja in den besten Beziehungen vor. Und wir hatten einen Punkt, bei dem wir uns uneins waren, ob wir da jetzt drüber reden, wie wir da drüber reden. Deswegen haben wir jetzt nochmal 10 Minuten Yoga gemacht, ein bisschen Atemtechnik und jetzt sind wir bereit.
Wir haben einmal kurz den Frust rausgeschrien, beziehungsweise ich.
In den Stock gebissen.
In den Stock gebissen.
Und jetzt kann er schon wieder lächeln.
Die Faust ist immer noch geballt, aber...
In der Tasche.
In der Tasche.
Wir begrüßen euch. Wir schließen den Oktober. Ja, der Oktober.
Oktober,
ja. Es ist der Oktober. Den schließen wir jetzt ab, gemeinsam mit euch. Freuen uns, dass ihr wieder da seid. Und ja. Wollen wir verraten, um welches Thema es ging, wo wir uns eben so in die Futten gekriegt haben? Oder nein?
Nee, das ist vielleicht noch ein Thema für die Zukunft. Vielleicht sparen wir uns das einfach auf.
Stimmt, wenn das dann irgendwann mal kommt, wenn wir das nochmal erwähnen. Das war das Thema, wo wir uns damals gestritten haben. Aber auch ohne dieses Thema haben wir ganz viele spannende Sachen. Sehr bunt wieder, oder?
Das ist ein bunter Strauß mit vielen tollen Themen eigentlich.
Was insofern,
Fußball ja sowieso, das war auch ein Streitpunkt, wenn man das als Streitpunkt bezeichnen kann.
Es ging um ein Fußballthema. Das können wir, da verraten wir nicht zu viel.
Ja,
da verraten wir nicht zu viel.
Und
wir reden natürlich auch trotzdem über Fußball.
Genau, und ich hatte ja den tollkühnen Versuch im Kopf, vielleicht mal eine Folge ohne Fußball auszukommen. Aber da hatten wir uns ein bisschen in den Klamotten.
Jetzt hat's gepiept.
Herr Dorr piept ein bisschen.
Ich piep immer, weil dir piept's wohl. Ich habe die Uhr mal eben hier angestellt, damit man mal so ein bisschen die Zeit im Blick hat. Genau.
Deswegen ist es ja auch echt spannend, worüber wir denn jetzt tatsächlich sprechen.
Eine komplett fußballfreie Ausgabe ist auch charmant, machen wir aber nicht heute. Machen wir vielleicht irgendwann auch nochmal, könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber da ja auch gerade Herbstferien sind und die Hallensportarten ja quasi im Oktober so gut wie noch gar nicht stattgefunden haben, ist das vielleicht auch jetzt in der Oktoberausgabe schwer.
Ja, wir würden uns vielleicht ins eigene Knie schießen damit. Deswegen haben wir das jetzt nochmal ausgespart.
Und wir reden natürlich über die Landesliga, wir reden über die Bezirksliga. Vielleicht gucken wir auch mal wieder kurz in die Kreisliga Osterholz rein. Und dann haben wir aber auch viele andere lustige Themen, zum Beispiel Klopperei. Ja. In der Kreisliga.
Nee, Kreisklasse.
Kreisklasse.
Ja. Zwei schöne Themen aus der Kreisklasse haben wir für
Themen.
Euch aufgewärmt.
Ein bisschen mit dem Schmunzeln werden wir da vielleicht drüber reden. Ich habe sogar noch ein drittes. Das habe ich dir aber noch nicht verraten. Dann haben wir Tierterror im Landkreis.
Ach so, ja.
Da müssen wir auch drüber reden. Ja. Ne? Ja. Wildschweine in Steden-Hellingst und Dachse beim
SV Nordsode.
Ja. Genau. Und dann reden wir aber auch heute über mehrere Sportarten oder mehrere Themen, die nichts mit Fußball zu tun haben.
Vielleicht packen wir die in alles außer Fußball mal kurzerhand rein.
Genau.
An erster Stelle natürlich der Ultraläufer aus Ostholz-Scharmbeck, der Verrückte, man kann ihn ja schon so bezeichnen, Thomas Boneski heißt er.
Der wie viel gelaufen ist? Wie viele Kilometer? Du hast den Bericht geschrieben.
Er ist jetzt den Spartathlon gelaufen, über 246 Kilometer am Stück. Ich nehme es mal vorweg, er hat 31,5 Stunden dafür gebraucht. Dass er es überhaupt geschafft hat, ist Wahnsinn. Und was er vorher geleistet hat, ist auch sehr erstaunlich. Das kann ich dann nachher noch mal
erzählen. Genau, verrate jetzt nicht jetzt schon alles. Genau. Da werden wir nachher drüber reden. Unfassbar spannendes Thema. Dann reden wir ganz kurz, ja, vielleicht gar nicht so kurz, aber wir reden jetzt auch schon einmal über Darts, nämlich Lenny Schlüter aus Grasberg, der beim und für den TSV Dannenberg spielt und Blackout Lilienthal. Und der vor allen Dingen Anfang November um ein Ticket zur legendären Darts-WM im Londoner Ellie Pally spielt.
Ja,
da schneiden wir aber nur kurz an, weil wir haben ja die Hoffnung, dass wir nächsten Monat nochmal richtig lang und ausführlich über ihn reden, wenn er es dann geschafft hat.
Da haben wir dann richtig rein. Genau.
Dann wird vor allen Dingen jetzt der Dienstreiseantrag so ausgefüllt. Ja, so und wir haben einen Baum gepflanzt. Einen Apfelbaum.
Ach ja, stimmt. Das habe ich schon fast vergessen.
Baumpflanz-Challenge.
Nicht nur einen, sondern zwei.
Genau. Und wir haben ja auch drei nominiert. Und da reden wir nachher mal drüber, wer denn da schon seinen Pflichten nachgekommen ist und wer noch säumig ist.
Machen sozusagen. Wir. Machen wir auf jeden Fall.
Genau. So.
Womit fangen wir an?
Am liebsten würde ich ja gleich mit Dart anfangen. Ist ja auch so ein bisschen mein Thema, aber lass uns kommen. Wollen wir inhaltlich seriös erstmal starten, um dann uns zu den lustigen Themen vorzuarbeiten? Oder wollen wir über die Tiere sprechen? Wir können ja, guck mal, wir haben ein Wildschwein beim TSV Steden-Hellingst. Also das Wildschwein oder die Wildschweine. Die Ermittlungen laufen ja noch.
Du musst erst mal erzählen, was passiert.
Das wollte ich gerade tun. Die sind des Nächtens oder auch vielleicht tagsüber, man hat es nicht so genau gesehen, auf den Platz gekommen und haben da Trüffelschwein gespielt und den Platz umgegraben. So wie Wildschweine das halt tun, wenn sie eine schöne Fläche finden, wo sie irgendwie Futter vermuten. Und dann sah der Platz nicht mehr so gut aus. Und beim SV Nordsode ist kurze Zeit später oder davor, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auch der 16er, umgepflügt worden. Da vermutet man einen Dachs als Übeltäter.
Eine oder mehrere? Das ist ja kriminaltechnisch ganz interessant herauszufinden.
Ja. Ich habe jetzt die Polizei nicht befragt, wie der Stand der Ermittlungen aktuell ist und ob sie sich schon äußern dürfen. Wir haben jedenfalls dann irgendwie so den Gedanken gehabt, was kommt als nächstes eigentlich? Ein Ameisenbär in Pennigbüttel oder ein Einhorn beim FC Worpswede auf dem Weiherberg im Künstlerdorf?
Also Glück,
wir können ja,
kann jeder gut gebrauchen.
Definitiv. Aber. Wir können ja, vielleicht fällt uns ja zu jedem unserer höherklassig spielenden Vereine ein passendes Tier ein.
Ja, da müssen wir mal so auf unsere Intuition hoffen, und was da während der Folge...
Deine Kreativität ist da, sind da keiner Grenzen gesetzt. Insofern mache ich jetzt spontan mal den Test. SV Blau-Weiß-Bonn-Reihe, welches Tier fällt dir spontan ein?
Auf jeden Fall nicht der Strauß, der den Kopf in den Sand steckt, sondern, jetzt überlege ich gerade, das Pferd, das vorne weg galoppiert. Obwohl das seit diesem Wochenende auch nicht mehr ganz stimmt, weil sie sind
sehr
jetzt
gut.
Zweiter.
Sehr gut. Okay. Ja, okay, das kannst du mit dem Pferd leben. Ja, da kann ich sehr gut mitleben. Da kann ich sehr, sehr gut mitleben. Denn so war es ja die letzten Wochen. Die sind ja wirklich vorne weg galoppiert in einem atemberaubenden Tempo. Haben jetzt
das uns einmal selber erstaunt hat und Sie selbst wahrscheinlich auch, mit welchem Tempo Sie da vorangeschritten sind.
Genau, mit welchen Ergebnissen Sie da bisher durch die Saison galoppiert sind. Und jetzt gab es so eine kleine Delle, ein Unentschieden bei Treubund Lüneburg war es. Oder nee, Gülnstein-Stade. Oh Gott, jetzt geht's wieder los. Ne? Aber ich gucke sofort.
Mit seinen Unwahrheiten.
Ja, ich gucke sofort nach. Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Treubund war. Aber das schauen wir jetzt. Und jetzt gab es am letzten Wochenende, also jetzt am Sonntag, eine 1:3 Heimniederlage gegen Ahlerstedt-Ottendorf. Und genau, es war bei Treubund Lüneburg ein 2:2, inklusive zweier Platzvorweise. Und ich hatte mit Sven de Vries nach dem Ahlerstedt-Spiel jetzt gesprochen, dass ich mir angeschaut hatte vor Ort. Und er sagte auch so, ja, es ist so eine kleine Delle. Irgendwie so fühlt sich das gerade an. Also gar nicht, dass man irgendwie schlechte Stimmung hat und irgendwie jetzt grundsätzliche Sachen anzweifelt, wäre ja auch Blödsinn. Aber es fühlt sich so nach einer Delle an. So dieser Schwung dieser Wochen, wo sie ja in jedem Spiel 4, 5 Tore geschossen haben, der ist gerade so ein bisschen gebremst. Und jetzt?
Ja, wobei man sagen muss, vielleicht gleicht sich ja in einer Saison immer alles aus. Ich glaube, es lief auch sehr viel, sehr positiv.
Überperformt, glaube ich, kann man sagen.
Ja,
ne?
Genau,
so neudeutsch.
Das ist das richtige Wort.
Ja.
Wussten ja selber gar nicht, wie sie zu den Siegen gekommen sind, jetzt mal überspitzt gesagt teilweise, weil sie einfach dann in den Situationen unheimlich nicht gut performt
richtig,
haben. Aber dieses, was man von Spitzenreitern oder von Mannschaften, die oben mitspielen, halt kennt, dass dieses Spiel bestimmen und auch irgendwann sich abzeichnet, da wird eine Mannschaft als Sieger den Platz verlassen, das hatte man eigentlich, oder hatte ich zumindest, nie in den Spielen davor. Das war halt immer situativ, in den richtigen Situationen das Richtige getan.
Exakt, in den richtigen Momenten, ein bisschen Spielglück, dann eben auch eine individuelle Qualität und haben die Tore dann wirklich ja, in guten Momenten erzielt und irgendwie lief das alles für sie. Ganz egal, ob sie mal in Rückstand geraten sind oder nicht, was natürlich auch eine Frage der Qualität ist. Aber jetzt das Allerstedt-Spiel, da muss ich schon sagen, war ich echt beeindruckt. Also das hat Allerstedt-Ottendorf richtig, richtig gut gemacht.
Beeindruckt vom Gegner.
Beeindruckt vom Gegner, ja genau. Wobei das überhaupt gar kein wirklich schlechtes Spiel von den Bonn-Reihern war. Aber sie haben was wirklich nicht geschafft, da irgendwie ihr Matchplan durchzubringen, was eben auch am Gegner lag, der es richtig gut gemacht hat. Und wenn ich an das allererste Spiel denke, gegen Rothenburg, ja auch ein Spitzenteam, das sie verloren haben. Auch Rothenburg war wirklich richtig gut von der Spielanlage. Und deswegen ist jetzt spannend, jetzt am kommenden Wochenende spielen sie gegen Drochtersen Assel 2, noch ein Spitzenteam. Dann wird man irgendwann wissen, wo die Reise endgültig hingeht, ob sie da oben wirklich mitmischen können. Ich traue ihnen das zu. Die Qualität haben sie definitiv. Aber man hat jetzt auch gesehen, es fehlten jetzt 2, 3 Jungs, die in den Vorwochen auch wirklich abgeliefert haben. Leandro Almeida zum Beispiel. Das macht dann natürlich schon was mit so einem Team.
Ja, also Sven de Vries hat ja nicht umsonst von den Wochen der Wahrheit gesprochen, jetzt auch im Vorfeld des Allerstedt-Ottendorf Spiels. Ja, da wird man schon sehen, wohin die Reise geht, wie du es eben gesagt hast. Und ja, ob dann Bonn 3 da oben mit dabei ist, ja.
Ich glaube am Ende, wenn sie da irgendwie mitmischen, also dass sie vorne wegmarschieren, da hat auch keiner, glaube ich, ernsthaft mit gerechnet, dass sie jetzt irgendwie bis zum 30. Spieltag nicht mehr vom Platz 1 runterfallen. So, da sind jetzt 26 Punkte Rothenburg, 25 Bonn-Reihe, 25 Drochter, das sind 24 Zelle. Das wird eng bleiben. Und wenn sie da irgendwie mitmischen und auf Schlagdistanz irgendwie bleiben, ist das doch super. Ich glaube, dann sind alle zufrieden. Aber natürlich vernimmt man dieses Wort Oberliga rund um den Verein und im Teufelsmoor hat man das schon jetzt ein paar Mal gehört. Was sicherlich Sven de Vries gar nicht so richtig gerne hört. Aber so ist es halt. Wenn man so abliefert, dann ja, flügelt ja, das die Fantasie an.
Das ist ja umso erstaunlicher, weil Bonn-Reihe ja mit der Oberliga eigentlich ja schlechte Erfahrungen gemacht hat. Dass da jetzt die Euphorie so groß ist und man jetzt wieder Richtung Oberliga schielt, ohne die ganz großen Ängste davor zu haben.
Ich glaube,
es ist schon erstaunlich.
Ist es. Und ich hatte das auch in einem Text jetzt in der letzten Woche geschrieben. Es fühlt sich, glaube ich, anders an für viele, dass das irgendwie jetzt eine andere Truppe ist. Und wenn man sieht, dass eben viele Leistungsträger jetzt quasi im besten Fußballeralter sind und sie sehr gute junge Leute auch dazu bekommen haben und auch ja schon gewisse Namen jetzt so kursieren, die vielleicht dann auch noch kommen könnten, dann fühlt sich das anders an als vor 4 Jahren, 3 Jahren beim letzten Oberliga-Ausflug. Und das ist, glaube ich, das, was viele da, wo ich so höre, so, ja, das wäre cool mal mit der Truppe und ja, das ist vielleicht ein bisschen nachhaltiger, aber.
Also ich glaube, was man festhalten kann, ist, dass man mit der Mannschaft, wie sie jetzt sich zusammenstellt, nicht aufsteigen kann.
Also man kann aufsteigen, aber man kann die Liga nicht halten.
Man kann die Liga nicht
halten. Das so ist, glaube ich, richtig. Fakt und das wissen, glaube ich, auch alle, genau, dass da noch was passieren müsste. Aber da sind Spieler im Kader, die sich sicherlich noch mal verbessern werden und würden, auch in der Oberliga. Und dann gezielte Verstärkung. Es ist spannend. Es ist spannend und deswegen, glaube ich, ist das sowas, wo einige sagen so, oh, ja, könnte ich mir vorstellen. So.
Diesmal klar. Also,
genau. Wenn das Pferd denn bis zum Ende durchhält und nicht zu einem lahmen Klepper-Gaul vorkommt. Genau. Ja, was machen wir mit dem VSK und dem FC Hagenhut-Lede? Welches
können wir gerne drüber sprechen?
Wappentier gibt's da?
Jetzt bist du dran.
Das ist viel schwieriger als der galoppierende Bonn-Reiher Hengst.
Man kann ja den VSK als Fohlenmannschaft ja schon fast bezeichnen. Sehr jung, sehr forsch.
Ja, aber
spielt eigentlich eine gute Rolle, müssen aber trotzdem weiterhin aufpassen, jetzt als Aufsteiger.
Sie rennen wie so ein junges Pferd halt mal in diese Richtung und dann mal in diese Richtung und dann wissen sie nicht genau, wo sie morgen hinlaufen und so ein bisschen desorientiert noch.
Wilde Fohlen.
Wilde Fohlen, ja. Ja, das passt ganz gut. Ein bisschen ähnlich ist es in Hagen ja tatsächlich auch. Also ist es ein bisschen, also jetzt vielleicht nicht von der Altersstruktur, aber es ist halt irgendwie wild. Es ist wild. Es sind wilde Spiele.
Ja, macht und Spaß
zu macht sehen. Spaß zuzugucken als Außenstehender. Ich glaube, Joshua von Glahn sieht das, also der Hagener Trainer sieht das ganz, ganz anders. Gleichwohl ist es sehr unterhaltsam. Und das trifft ja auf die Spiele des VSK auch meistens zu.
Ja, und jetzt sind ja beide auch noch aufeinander getroffen. Was dabei herausgekommen ist, kann ich mal eben kurz erzählen.
So, sehr gerne, ja. Und auch das war unterhaltsam, wie ich hörte.
Genau, 7 Latten- oder Pfostentreffer.
Ja, Wahnsinn.
VSK, wirklich das Kunststück fertiggebracht, innerhalb von wenigen Sekunden dreimal den Pfosten zu treffen.
Absolut verrückt.
Wobei der Freistoß von Kjerk Johansen, der erste Pfostentreffer, wirklich stark war. Und dann die beiden Abpraller von Calvin Rampe und Dustin Beller. Ja, einen davon hätte man schon machen können. Schrägstrich müssen.
Hättest selbst du gemacht?
Ja. Ja. Das will ich jetzt auch nicht sagen.
So. Wir müssen nur ein Tier für uns nachher, oder für dich muss ich ein Tier finden.
Du darfst dir gleich erstmal ein Tier für FC Hagen und Leder ausdenken, während ich hier spreche. Genau. Und aber es war vor dem Hintergrund sehr unterhaltsam. Vor allem die Schlussphase, da wollte wirklich jeder den Sieg. Und selbst in der Nachspielzeit sind ja noch 2 Lattentreffer gefallen, wenn man das so sagen kann. Und ja, also am Ende
ging das auch in Ordnung, das Unentschieden?
Ich habe VSK einen Ticken stärker gesehen, okay. Auch als auch von den Chancen her gemessen. Aber am Ende ging das auch in Ordnung und Jürgen Gielis, der VSK-Coach, konnte mit dem Ergebnis auch sehr gut leben, weil er nicht zu Unrecht gesagt hat, hier an der an der Blumenstraße kann alles passieren. Und deswegen ist ein Unentschieden auch für einen Aufsteiger völlig okay.
Ja, und sie stehen jetzt auf Platz 12 aktuell mit 11 Punkten, sind nach diesem ganz tollen Saisonstand ein bisschen abgerutscht. Und dennoch ist das 11 Spiele, 11 Punkte, ist das, glaube ich, eine Ausbeute, die okay ist. Was, glaube ich, das Wichtigste ist, es ist nicht dieser klassische Aufsteiger aus dem Landkreis Osterholz, wie wir sie oft erlebt haben in den letzten Jahren. Sie haben jetzt schon nachgewiesen, dass sie da mithalten können, dass sie Punkte machen, auch mal gegen Spitzenteams, wie gegen Eintracht Celle der Sieg. Aber ja, es sind jetzt auch nur noch 2 Punkte auf dem ersten Abstiegsplatz.
Wobei wir da aber auch aufpassen müssen, ne? Also, du hast es jetzt gerade angesprochen, es ist nur ein ganz kleiner Vorsprung auf die Abstiegsplätze.
Dünnes Polster.
Und man kann den VSK ja loben, wie man will, aber wenn der Abstand dann immer noch sehr gering ist und dann irgendwann gar nicht mehr da ist,
Sie müssen punkten.
Dann steht man auch auf dem Abstiegsplatz.
Sie müssen punkten, klar.
Das erinnert mich ja auch an den SV Bonn Reihe in seiner letzten Oberligasaison, die ja am Anfang sehr gut begonnen hatte.
Nur ganz am Anfang.
Ja, aber wir hatten leise oder lange den leisen Tenor. Wir machen es ja eigentlich nicht ganz schlecht.
Ja, das stimmt.
Wir sind zwar unten und man ist drin.
Genau.
Aber am Ende war es dann doch nicht gut genug. Nee. Und auch
am Ende
und noch nicht mal im Vergleich zu der vorherigen Oberligasaison, die ja jetzt fast 10 Jahre zurückliegt, war das ja sogar unterm Strich noch schlechter, das Abschneiden. Also haben weniger Punkte in den ganzen Spielen eingefahren als in der sang- und klanglosen ersten Oberliga-Abstiegssaison. Mhm. Und wie gesagt, also aber der Tenor war lange Zeit ganz, ganz positiv. Und ja, irgendwann hat sich dann auch verfestigt.
Das stimmt.
Negative.
Ja, genau. Insofern
aufpassen.
Punkten. Genau. Aufpassen, Obacht.
Ja.
Genau, und das Gleiche trifft auf Hagen zu, wobei die jetzt ja wirklich da zuletzt ein bisschen gepunktet haben, jetzt im Oktober auch ihre Siege geholt haben und jetzt mittlerweile 13 Punkte haben, da sich so ein bisschen rausgearbeitet haben und in die Richtung wird es auch weitergehen. Ich habe gerade an schön so ein Panda-Bär gedacht, weil die einfach so knurren. Aber Panda-Bären schlafen, glaube ich, den ganzen Tag nur, ne? Und so schlimm ist
und
es ja.
Und essen den ganzen Tag.
Und essen den ganzen Tag.
Irgendwelche Bambus.
So schlimm ist es ja beim FC Hagen gut Lede denn auch nicht. Ich überlege gerade mal, ob da ein Spieler, der... Nein.
Panda-Bär vielleicht während der Folge.
Vielleicht dann ein anderer, normaler Bär oder so. Ich weiß es doch auch nicht. Naja. Der Panda-Bär würde fast zum SV Aschwaden ganz gut passen, oder? Oder zur TUSG Ritterhude?
Ja. Welches Tier passt zu einer Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt?
Und auch wusste, dass sie eigentlich komplett gegen den Abstieg spielt.
Ja, das trifft jetzt auf Aschwaden.
Ja, genau. Ja. Und Ritterhude, die kriegen irgendwie links und rechts gerade irgendwie einen an die Ohren.
Ich glaube, sie hatten es selber ein bisschen besser erwartet, dass sie jetzt nicht im oberen Drittel dabei sein werden, war klar. Aber sicherer Mittelfeldplatz, das sollte schon sein. Und jetzt nach der Niederlage gegen Ippensen Die tat natürlich richtig weh.
Ja, und das ist ein Pflichtsieg. Ja. Du musst zu Hause gegen den Drittletzten gewinnen. Musst du einfach, wenn du da unten nicht reinrutschen willst.
Oder du darfst zumindest nicht verlieren.
Und du siehst ganz genau, so hat es Timo Schneider ja auch gesagt, der Ritterhuder-Trainer, aber du siehst dann halt auch, wie verunsichert die sind. Ne?
Ist es Verunsicherung ist es auch Qualität? Ist es die Verletztenmisere, die jetzt wieder zugeschlagen hat?
Ja, natürlich alles ein bisschen. Ne? Das eine führt zu dem anderen. Und wenn man da wirklich guckt, dass da jetzt, ich glaube, mittlerweile 14 Namen auf der Ausfallliste stehen, ein ganzer Kader und ein vernünftiger Kader, wo man sagt, ja, wenn die jetzt alle spielen würden, würden wir definitiv wahrscheinlich nicht schlechter performen. Dann kommt irgendwann die Verunsicherung dazu, wenn die Ergebnisse ausbleiben. Ja, und sicherlich ist es dann hinten raus auch eine Frage der Qualität, klar. Muss man nicht drum rumreden, ne? Das passt dann einfach nicht mehr in der Zusammensetzung und dann spielen Jungs auf Positionen, wo sie eigentlich gar nicht spielen sollen. Jetzt gegen Euthen unter der Woche. Ja, ist ein starker Gegner. Und dann hat Mirko Dressler in der Innenverteidigung gespielt.
Ich wollte gerade sagen, Mirko Dressler in der Innenverteidigung.
Ja, genau. Mit Tobi Jahn, der seine besten Jahre vor 10, 12 Jahren gehabt hat. Damals mit der TUSG übrigens die Landesliga gehalten hat. Aber das ist schon ein bisschen her. So, und der spielt jetzt nur noch U32 und dann weiß man so, was die Stunde geschlagen hat. Ne? Wenn Dressler und Jahn in der Innenverteidigung auflaufen, das hat sich Timo Schneider wahrscheinlich nicht mal in den kühnsten Träumen vor der Saison irgendwie vorstellen können, dass er am 8. Spieltag oder was es jetzt war, oder 10. mit dem Duo Tobi Jahn und Mirko Dressler in der Innenverteidigung spielt. klingt auch jetzt noch verrückt, oder? So. Aber das sagt viel aus. Und dann können gewisse Abläufe einfach gar nicht mehr funktionieren. Und dann ist das irgendwie so ein bisschen, ja, ich glaube, sie müssen sich jetzt in die Winterpause hangeln und dabei aber auch noch ein paar Punkte mitnehmen, weil wenn sie gar nicht mehr punkten, wird es schwer.
Das ist jetzt wieder so ein Spiel, wo du nicht verlieren darfst.
Du meinst das Spiel, was jetzt am Wochenende stattfindet, was, wenn ihr das hier hört, wahrscheinlich schon gelaufen ist. Das kleine Derby gegen Aschwaden, in Aschwaden. Sofern es denn stattfindet, aufgrund der Wettervorhersage sind wir uns da ja noch nicht so ganz sicher. Aber ja, das ist, wie man so schön neudeutsch sagt, do or die. Ne? Also wenn sie das auch noch in den Sand setzen, ja.
Und das Spannende an der Konstellation ist ja, dass es eigentlich auch, nicht nur eigentlich, auch für den SV Aschwagen gilt. Ne? Also jetzt 6 Niederlagen in Folge,
ja.
Auch zum Teil deutliche Niederlagen einkassiert und zwar gegen Gegner, die oben mitspielen. Das war dann immer noch so die Ausrede. Gegen solche Gegner kann man verlieren. Und
ist ja auch
mit
so.
Solchen Gegnern wollen wir uns auch gar nicht messen. Das ist ja auch völlig in Ordnung.
Genau.
Und so. Aber jetzt müssen sie mal aus der Reserve herauskommen und die Punkte rein.
Das wird sicherlich intern auch die Ansage sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sven Sohn vor dem Spiel gegen Ritterhude sagt, ja, wenn wir verlieren, dann ist das halt ein Abenteuer und wir nehmen das so. Nein, ich bin mir ganz sicher, dass der die richtig heiß machen wird oder gemacht hat und dass es dann auch nur um den Sieg geht. So, das alles andere interessiert ihn nicht. Aber eben, die Fallhöhe ist halt eine andere. Ne? Und wenn Aschwan auch das Spiel verlieren sollte, ja, dann können sie immer noch sagen, Ritterhude spielt seit ewigen Zeiten in der Bezirksliga. Wir sind der kleine Aufsteiger, du schüttelst mit dem Kopf, ne? Das ist
dir
nicht, ist dir nicht, ja, das reicht dir nicht aus und verstehe ich auch. Und trotzdem ist das eben eine ganz andere Herangehensweise in Aschwaden im Vergleich zu Ritterhude. Ne? Da wäre das schon ein ziemliches Drama, wenn die das jetzt verlieren, das Spiel. Weil dann fragt man sich ja wirklich, gegen wen willst du als Ritterhude noch gewinnen? Die Woche danach kommt Selsing, also das Tabellenschlusslicht. Ja, Wochen der Wahrheit, da sind wir wieder dabei. Ja. Der spannende Herbst.
Ich habe gerade so ein bisschen Gedankenkino und Ritterhude in der Kreisliga, das kann ich mir eigentlich gar nicht
kennst
vorstellen.
Kennst du gar nicht, ne?
Kenn ich gar nicht. Ja. Du kennst es ja
noch. Ich kenne das noch, ja, genau.
Das war dann der tiefe Fall von der Landesliga in die Kreisliga oder wie war es da?
Nein, das war andersrum, der steile Aufstieg von der Kreisliga in die Landesliga. Das ging ja innerhalb recht kurzer Zeit. So.
Okay.
Nicht vergleichbar mit den Pennig-Büttlern, die das ja geschafft haben, den Durchmarsch, ne? Kreisliga, Bezirksliga, Landesliga in 3 Jahren. Aber die Ritterhuder waren auch flott dabei, hatten damals aber auch einen ziemlich guten Jahrgang zusammen.
Aber sind seitdem ja mindestens eine gestandene
Bezirksliga-Mannschaft. Genau.
Deswegen.
Genau. So, das darf nicht passieren. Punkt. So.
Das sagen wir jetzt einfach
so. Das sagen wir jetzt einfach so, genau.
Ja, und
was auch nicht passieren darf, was?
Ja. Ich wollte gerade sagen, was auch nicht passieren darf, ist, dass wir den FC Worpswede komplett außen vor
lassen. Ach du meine Güte, ja. Ich hätte jetzt schon Klopperei hier, weil das hat auch mit Ritterhude so am Rande zu tun, weil da ja was in Ritterhude passiert ist.
Nee, weil aber wir müssen über den FC Worpswede sprechen, weil wir in den vergangenen Folgen oft genug draufgekloppt haben und gesagt
du
haben,
nein, ich klopp doch nicht auf den FC Worpswede.
Weil es dein Ex-Verein ist.
Halbu.
Und aber jetzt scheint es zu laufen.
Aber jetzt, so, los,
aber
komm,
jetzt geht's
Herr
los.
Schott, stimmt jetzt das Loblied auf den FC Worpswede an?
Es ist eine Lobeshymne. es ist kein rein...
Eine Sinfonie, ein ganzes
Nein, es Konzert. Ist einfach die nüchterne Feststellung, dass der FC Worpswede jetzt viermal hintereinander gewonnen hat und ziemlich deutlich gewonnen hat.
Und schon wieder Fake News.
Und es war es sogar fünfmal?
Mm-mm.
Nein.
Es war dreimal.
Dreimal.
Aber sie sind sogar seit fünf Spielen ungeschlagen.
So war's.
Und ich muss gestehen, dass ich jetzt gerade nachgucke, während Herr Schotze hier um Kopf und Kragen redet und dann es einfach mal ausgenutzt habe, weil ich mir ziemlich sicher war, dass er Blödsinn erzählt. Nein, ich hätte es auch nicht gewusst. Sie haben dreimal gewonnen und auch hoch gewonnen. 5-2, 6-1, 6-1. Dann haben sie unentschieden gespielt, übrigens in Ippensen, wohnste, ja, Kellerkind. Und hatten davor aber auch Fischerhude Quellkorn 4-2-1 geschlagen. Das heißt, sie haben jetzt wirklich fünfmal ungeschlagen und vier hohe Siege. Und jetzt darfst du weitermachen mit deinem Loblied.
Sofern denn die Fakten stimmen, die ich verbreite. Nein, jetzt haben sie sich ja aus dem größten Schlamassel heraus manövriert.
Absolut.
Und jetzt ist wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Schon lange. Seit zwei Spielen. Und auf jeden Fall können sie sich weiter nach oben orientieren, was wir ja die ganze Zeit auch vermutet haben und auch erwartet haben.
Ja, bei sie spielen jetzt das, was man so auch erwarten musste. Endlich. Bei den Leuten, ja. Und den Namen. Also ich meine, das ist eine hohe individuelle Qualität und das zeigen sie jetzt ja auch mit diesen ganzen hohen Siegen, dass sie auch in der Lage sind, wirklich da viele Tore zu schießen. Und das ist gut so. Bitte weiter so. Und der Trainerwechsel ist erstmal kein Thema.
Ja.
Das Thema ist erstmal durch.
Das Thema ist durch.
Vielleicht, weiß ich nicht, kannst ja trotzdem mal in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen nochmal irgendwelche Gerüchte verbreiten.
So wie beim letzten Mal.
So wie beim letzten Mal, hört euch das gerne nochmal.
Ich bleib dabei. Wäre das eine Spiel.
Das Fischer-Hude-Spiel war es.
Das Fischer-Hude-Spiel.
Genau.
Wenn das nicht gewonnen worden wäre, dann wäre Daniel Matthies nicht mehr da. Da
bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist, wäre dann der Turnaround genauso gekommen? Oder vielleicht eben nicht? Aber das ist alles hypothetisch.
Ich glaube, die Mannschaft ist so stark, dass der individuell so gut besetzt, sagen wir mal so. Dass das jetzt schwierig gewesen wäre, dass das nicht in die gewünschte Richtung
geht. Da könnte ich dir jetzt einen Strick draus drehen und einfach mal jetzt ganz provokativ fragen. Du meinst also, dass Daniel Matthies gar nichts mit dem aktuellen Aufschwung zu tun hat?
Ich habe gewusst, dass es darauf geht. Ich hatte den Satz auch schon fast im Ohr. Nach dem Motto, es ist egal, wer an der Seitenlinie steht, es funktionieren muss
mit also
der
wie Mannschaft bei Bayern sowieso. Letztlich ist es ja, genau. Vincent Kompany ist ja auch egal, ob der da steht oder jemand anders. Genau. Die sind einfach so gut und wir sagen, Worpswede ist quasi genau wie der FC Bayern dann.
Also mein Eindruck ist, dass es fast mehr auf das Menschliche ankommt als auf das Fachliche in Worpswede, dass man die Mannschaft einfach zusammenhalten muss und alle bei Laune halten muss und dann funktioniert das auch auf dem Platz. Denke ich mal.
Ja.
So, und jetzt
dem ist nichts hinzuzufügen.
Jetzt kommst du mit deiner Klopperei.
Ja, es war, wir können ja, wir hatten ja auch Klopperei bei Asadi gegen Barışspor, aber wollen wir uns darüber jetzt groß auslassen? Nicht? Oder begeben wir uns dann nur in ganz gefährliches, vermintes Terrain?
Ja, zum einen das, aber wir wollten das ja zum Anlass nehmen, um auf etwas anderes.
Die andere Klopperei, oder was?
Ja, die ja ein bisschen lustiger ist. Als
ja, also um das eine Thema mal eben ganz schnell auf einen Nenner zu bringen, bestraft die Übeltäter, zieht sie ganz lange aus dem Verkehr, von mir aus auch ein Jahr oder noch länger. Wer da Scheiße baut und solche Sachen anzettelt oder hinterher bei einer Rudelbildung sich beteiligt, hat im Fußball nichts verloren. Und ja, das ist mir dann auch ganz egal, wer dann da irgendwie irgendwas erzählt. Deswegen wäre ich ja dafür so eine Bodycam beim Schiedsrichter. Jetzt stell dir mal vor, bei dem Spiel, was abgebrochen wurde, weil es eben Keilerei auf dem Platz gab und Zuschauer aufs Feld gelaufen sind und mal Tumulte und Rudelbildung, hätte der Schiedsrichter eine Bodycam gehabt.
Live übertragen im Internet.
Ja, das vielleicht jetzt nicht, obwohl ich die Idee sehr charmant, sehr gut finde. Super. Ich glaube, da würden ein paar Leute zugucken, weil man vielleicht...
Das wäre ein neues Reality-Format.
Überragende Idee eigentlich. Naja, aber wenn wir dann im Nachhinein diese Aufnahmen gehabt hätten, A, ist es vielleicht präventiv, B, hätten wir einfach genau sagen können, der war's und der war's. Und dann werden die ganz lange gesperrt. So, jetzt ist wieder der eine sagt, der war, hat angefangen, der andere sagt, der hat angefangen, der hat mich provoziert, der hat das gemacht. Habe ich keinen Bock drauf. Nervt einfach so sehr. Überflüssig.
Absolut. Und es nervt auch, dass da immer dieselben Mannschaften in Verbindung gebracht werden. Oft.
So, ne? Genau. Und bevor wir jetzt da weiter drüber uns auslassen, gehen wir nochmal nach Ritterhude zurück. Denn da gab es ein Spiel in der ersten Kreisklasse.
Gab es auch eine Klapperei.
Ja, aber so. Eher eine, die so ein bisschen lustig ist.
Ja.
Willst du erzählen oder ich?
Nee, erzähl du mal.
Also, zweite Mannschaft Ritterhude, erste Kreisklasse, KSG Würpedorf. Wie das so in der Kreisklasse ja üblich ist, gibt es keine Linienrichter. Und dann heißt es vor dem Spiel immer, ey, hier, zwei Fahnen, kann mal einer von euch da die Fahne und einer bitte rüber auf die andere Seite. So, dann kriegt irgendjemand vom Staff, von der Mannschaft, oft irgendein Reservespieler diese Fahne in die Hand gedrückt und darf die dann hochheben. Aber nicht immer, weil die
nicht immer, wann er will.
Nicht, wann er will, genau. Also die dürfen dann keinen Abseits anzeigen, weil das wäre dann vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt, dass ein Spieler, ein Ritterhuder Spieler, dann darüber entscheiden darf, ob es Abseits war oder nicht. Das heißt, die dürfen nur aus Ball anzeigen, aus ja oder nein. Mhm. Da wird dann vielleicht manchmal auch schon zu früh oder gar nicht die Fahne gehoben. Egal, kann man vielleicht auch nachvollziehen. Und in dem Fall war es jetzt so, dass es irgendwie einen kleinen Zwist gegeben hat zwischen zwei Spielern.
Ja.
Einer von den beiden war der
Linienrichter.
Der Spieler, der in dem Moment eigentlich Linienrichter war.
Er hat seine Rollen da in dem Moment nicht ganz wahrgenommen. Ist dann wieder in die Rolle des Spielers geflüchtet.
Hat sich übermannen lassen von seinen Emotionen und hat seine Fahne einfach mal zweckentfremdet. Hat jetzt nichts, also...
Ja,
sollte man nicht tun. Auf gar keinen Fall sollte man es tun. War aber jetzt auch nicht so, dass er einen K.O. geschlagen hat. Aber er hat...
Als Schlaginstrument benutzt, sagen wir mal so. Seine Fahne als Schlaginstrument benutzt.
Genau, nicht
als und hat wohl einem anderen Spieler auf den Rücken gehauen. Genau.
Vorher hat der andere Spieler ihn vielleicht auch getreten. Oder so war dann wieder die Aussage. Ja. So können wir alles nicht nachvollziehen, wollen wir auch gar nicht bewerten. Egal. Jedenfalls lustig, dass man dann halt sagt, der Schiedsrichter musste rot geben.
Gegen seinen Linienrichter.
Gegen seinen eigenen Linienrichter in dem Fall. Fand ich lustig, oder?
Fand ich auch lustig.
Deswegen
haben wir es ja jetzt
Komik.
Auch gerade erwähnt.
Ja, finde ich schon kurios.
Es gibt nicht immer die übliche Klapperei, wo sich dann zwei Mannschaften in Rudelbildung gegenüberstehen und das Spiel abgebrochen werden muss. Deswegen, sondern
sowas gibt's auch.
Die Unterzeichen sind sich mal uneins sozusagen.
Genau. Überschrift bei dem Artikel, Schiedsrichter stellt Linienrichter vom Platz. Finde ich super.
Ja, perfekt.
Und ist nicht gelogen. Ist nicht gelogen, insofern.
Ist nicht gelogen.
Ja, genau. Ja. Ja, wir hatten übrigens ja jetzt hier, das ist tatsächlich nochmal Ritterhude, jetzt gerade am Wochenende, Dennis Huhn, der Trainer der zweiten Mannschaft, die hatten gegen Worpswede 2 gespielt, die beiden Bezirksliga-Reserven gegeneinander. Und da hat Eugen Uschpull mitgespielt, der ja auch Teil der ersten Mannschaft ist in Worpswede. Und der hat gelb-rot gekriegt. Und die wollte, die Karte sollte quasi, also Dennis Huhn, selbst der Ritterhuder Trainer, hat gesagt, war nichts, also der hat den Ball wohl irgendwie weggeschossen und dann, ja, waren sich alle aber einig, inklusive Ritterhuder Trainer, war nichts.
Wie, der hat den Ball weggeschossen?
Nee, hat er aber offenbar nicht, der hat den wohl zu Dennis, ist uns auch vollkommen egal, die Kernaussage war, dass der Ritterhuder Trainer sagt, wir wollten quasi, dass der keine gelbe Karte kriegt, hat aber nichts genützt.
Ja, das hat er ja auch nicht zu entscheiden. Das hat der Schiedsrichter zu entscheiden. Und wenn der Schiedsrichter sagt, Eugen Uschpull hat den Ball unlautererweise weggetreten, dann ist das eine gelbe Karte.
Da hast du recht.
Und sportliches Verhalten.
Da hast du recht. Aber wenn sich, das ist immer die Frage, in der ersten KK, wenn sich dann alle einig sind und jeder sagt, ey, komm, das war jetzt nicht schlimm, das war nichts, er schüttelt schon wieder mit dem Kopf.
Die Regeln sind die Regeln.
The Regels sind the Regels. Ach, Mann, ey.
Ja, ist doch so.
Ja, aber es ist...
Aber was wolltest du denn jetzt sagen?
Dass ich das
mehr Fingerspitzengefühl.
Dass ich das, so könnte man das ja vielleicht... Ja,
da schreien sie da auch in der ersten Bundesliga. Mehr Fingerspitzengefühl.
Ja, bin ich auch ein Freund von. Fingerspitzengefühl ist immer was Gutes.
Ja.
Gerade in der ersten Kreisklasse ist das was Gutes. Ich finde, in der Bundesliga ist das noch wieder... Aber da, wenn dann alle sagen...
Feingefühle in der ersten Kreisklasse, das ist auch ein bisschen...
Ich spüre schon wieder diese leichte Wut aufkommen.
Ich dachte, wir werden das begraben.
Ja. Ach komm, bevor das hier intensiver wird.
Lass uns mal nicht über Fußball sprechen. Lass uns mal über andere Themen sprechen.
Ja.
Und zwar über den Ultraläufer.
Ja, alles außer Fußball.
Alles außer Fußball.
Wir fangen mit dem Ultraläufer an.
Thomas Vonessi ist sein Name. Kommt aus der schönen Kreisstadt Osterholz-Scharmbeck. und hat jetzt den Spartathlon gelaufen oder ist den Spartathlon gelaufen. Was ist der Spartathlon?
Genau, sehr schön. Also nee, ich frage dich, was ist der Spartathlon?
Kannst du das einmal? Okay, dann erkläre
ich. Du bist der Experte. Jetzt kann ich mich auch mal zurücklehnen und dich reden lassen. Und
der Spartathlon ist ein ungefähr 40 Jahre alter Lauf, der vom Fuße der Akropolis in Athen bis nach Sparta führt.
Warte, nicht so schnell, ich schreibe mit. Bis nach Sparta führt.
Ja. Okay. Und 246 Kilometer lang ist. Und das ist ein Non-Stop-Rennen, ein Ultralauf, an dem Thomas Bonessi teilgenommen hat. Genau. Und richtig stark dran teilgenommen hat, weil er ist der zweitbeste Deutsche gewesen. Als 64. Ist er in der Gesamtplatzierung ins Ziel gekommen. Und das Verblüffende ist, es war wohl noch nie so entspannt gewesen wie bei diesem Mal. Obwohl Thomas Bonessi noch nie so eine lange Strecke gelaufen ist. Und wenn du gut im Rechnen warst, dann zähl mal bitte jetzt die Kilometerzahl zusammen, die alleine in diesem Jahr nur gelaufen ist. Also, ich fange an mit, also zur Vorbereitung auf Sylt ist er 111 Kilometer
gelaufen. Ich hab den Stift ja noch in der Hand.
111 Kilometer kannst du aufschreiben.
Ja, ja.
Dann kommen 170 Kilometer beim 24-Stunden-Rennen in Delmenhorst dazu.
Ja.
Und jetzt diese 246 Kilometer in Griechenland.
246.
So, das macht zusammen.
7, 11, 12, einem Sinn, 3,
das muss er aber wirklich schriftlich ausrechnen.
Ich kann das wenigstens noch.
500 irgendwas.
Ich glaube, ich gar nicht mehr so viel. 527.
Ja, ist das nicht Wahnsinn? Der ist alleine in diesem Jahr 527 Kilometer gelaufen. Offiziell,
weil wollte ich gerade sagen, der wird ja auch noch ein paar Trainingskilometer abgespult haben.
Die muss man dann dazu rechnen.
So.
Der kommt locker auf 1000 Kilometer. 1000.
Locker.
So.
Ganz locker. Erste Frage,
ja.
Warum tut man sowas? Zweite Frage, warum tut man sowas?
Ja, weil man ein bisschen verrückt ist. Also, der hat ja auch so verrückte Sachen gemacht, in der Corona-Zeit zum Beispiel, wo ja nichts stattgefunden hat und wo man als Anti-Couch-Potato dann irgendeine Beschäftigung suchen musste. Da hat sich der Thomas Bonessi sein eigenes Rennen gebaut oder hat er veranstaltet. Er ist zweimal um Ostholz-Scharmbeck gelaufen, was eine Strecke von ungefähr 100 Kilometer war. Und das war alles im Zuge der Vorbereitung auch schon. Also diesen Spartathlon, das war ja sein Lebenstraum, hat er erzählt. Und den hatte er schon ganz lange im Hinterkopf. Man musste sich natürlich da auch für qualifizieren. Da gibt es ganz strenge Vorqualifikationen. Also man musste, um da dran teilzunehmen, einen 100-Kilometer-Lauf unter 21 Stunden absolviert haben.
Das sind alles so absurde Zahlen.
Ja. Und das Stunden. Hatte dann Thomas Bonessi tatsächlich schon im Vorfeld einmal geschafft, meinte dann aber, weil er die letzten Stunden nur gewandert war bei dem 100-Kilometer-Rennen, dass es vielleicht für den Spartathlon noch zu früh ist.
Und ja, du kannst das ja auch nicht testen. Du kannst ja nicht irgendwie sagen, ich laufe jetzt mal, um das zu testen, die Strecke, laufe ich mal 246 Kilometer und guck mal, ob ich das hinkriege. So, ne? Das ist ja auch dann,
Wahnsinn.
Du musst dann einfach starten und laufen und gucken, wie weit dich die Beine tragen.
Genau, also man kennt es ja von Marathonläufern, die ja auch im Vorfeld nie die komplette Strecke ablaufen, meistens, sondern nur so 35 Kilometer und sich dann ziemlich sicher sind, die restlichen Kilometer schaffe ich auch noch.
Ja.
Aber da waren jetzt die Dimensionen natürlich viel größer und 70 Kilometer mehr laufen als im Vergleich zum Beispiel in Delmenhorst. Heißt ja auch ein paar Stunden länger laufen. Ja. Das ist ja nicht nur mal eben schnell gemacht. Und das macht ja auch was mit dem Kopf. Und da musst du klar in der Birne sein, um sowas auch wirklich bis zum Ziel durchzustehen. Und er hat es durchgestanden. Also wirklich Hut ab. Also für den Fall, dass der Thomas uns jetzt zuhört, auf diesem Wege nochmal Respekt,
Glückwunsch zu dieser Leistung.
Glückwunsch.
Wirklich. Ich kann gar nicht so viele Hüte aufsetzen, wie ich ziehen will. Und trotzdem ist das eine, also es ist für mich gar nicht greifbar, so eine sportliche Leistung. Das nehme ich wahr und sehe das und denke so, also ich kann das nicht einordnen, weil das 31 Stunden zu laufen oder ununterbrochen in Bewegung zu sein, das ist, Es ist absolut verrückt.
Es ist absolut verrückt. Und wenn man sich mal jetzt im Vergleich dazu die Zeiten vom Sieger anschaut, dann ist das ja noch verrückter.
Ja, sag mal, hast du die Zeit vom
21 Sieger? 21
Stunden. Also 10 Stunden weniger.
10 Stunden
oder 10 weniger. Stunden schneller.
Ja.
Ja,
das ist
crazy.
Und da sagt ich habe dann den Thomas auch gefragt, was sagst du denn dazu zu so einer Leistung, wenn man schon deine Leistung echt bewundern kann? Und da meinte er, den Vergleich ziehe ich gar nicht, weil das sind Weltklasse-Sportler. Mm. Und ich bin ein Amateursportler.
Ein Klassensportler.
Ja, genau. Und der Vergleich hinkt einfach. Ja. Und das ist einfach nur Wahnsinn, was die da abreißen.
Ja, absolut. Oder wie die jungen Leute sagen würden, das crazy.
Das crazy.
Das crazy, ne? Und ist das nicht das Unwort, das Jugendwort des Jahres?
Habe ich auch zum ersten Mal da gehört.
Das crazy.
Publik gemacht worden ist.
Das ist auf jeden Fall wirklich crazy,
was
der Thomas
richtig, richtig
Boneski da macht. Und crazy ist es auch, was Lenny Schlüter eventuell demnächst machen wird. Unabhängig vom Ergebnis, da nochmal kurz drauf einzugehen.
Drauf, dass das dann
stell dir das wird. Mal vor, ein Teilnehmer bei der Darts-WM im Londoner Ellipelli aus dem Landkreis Osterholz, aus Grasberg. Dienstreiseantrag müssen wir dann vielleicht mal ausdrucken. Und dann mal nachfragen, ob wir ihn begleiten können, dürfen.
Ja, dann müssen wir uns noch überlegen, welches Kostüm wir dabei anziehen.
Kostüm, und dann nehmen wir die nächste Folge, nehmen wir auf jeden Fall live aus dem Ellipelli auf. Oder zumindest das Spiel, wo er spielt, das machen wir.
Ja. Oh, da hast du jetzt dich weit aus dem Fenster gelehnt, ne? Also wenn das jetzt wirklich so kommt, müssen wir das durchziehen.
Lenny, bitte gib Gas, wir haben Bock. Und wir ziehen das auch durch, ganz gewiss.
Okay.
Notfalls auf eigene Kosten, nein, soweit. Legen wir uns nicht aus dem Fenster.
Meinetwegen auch das, aber ist es ja an sich schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt.
Es ist, genau, und es geht um ein Ticket, ein WM-Ticket, was dann quasi hier über die sogenannte Super League in Deutschland ausgespielt wird, wo die ganzen deutschen Topspieler, die sich dann über eine Tour qualifiziert haben, jetzt in Hildesheim Anfang November, es geht dann auch über 4 Tage oder 5 Tage, glaube ich sogar, ein einziges Ticket ausspielen, und da ist natürlich, die Latte liegt schon sehr hoch, weil das sind halt die Besten aus Deutschland, die noch nicht qualifiziert sind.
Aber erzähl doch noch mal ein bisschen was über Lenny. Ich glaube, er hat schon binnen kürzester Zeit seinen ersten 180er geworfen und mit 9 Darts ausgemacht. Also was das Ultra-Finish quasi ist, wenn man es so bezeichnen
kann.
Das perfekte Spiel.
Ja, das ist für so Normalos wie mich, und ich spiele ja auch ganz gerne mal Darts und werfe mal ein paar Pfeile und habe auch mal 2, 3 Turniere hier gespielt, ist das höchst frustrierend, ehrlich gesagt, und faszinierend gleichermaßen, weil der Junge der ist jetzt 17, hat mit 15 erst so richtig angefangen, Steel Dart zu spielen, und konnte das noch genau benennen. Im Januar 2023 hat er so angefangen, also fast 2,5 Jahre, und hat dann tatsächlich Anfang Januar 2023 seine erste Steel-Dart-Scheibe aufgehängt, 3 Wochen später seine erste 180 geworfen. Da habe ich, glaube ich, 3,5 Jahre für gebraucht, um meine erste 180 zu werfen. Viele schaffen es nie, die regelmäßig mal irgendwie werfen, weil das schon was ziemlich Besonderes ist. Und hat seinen ersten 9-Dart, also das perfekte Spiel, was wirklich nur sehr wenige Menschen überhaupt mal schaffen, den hat er nach 8 Monaten, dann im August des gleichen Jahres schon gespielt.
Das ist sehr schnell.
Mein Bestes waren 4 perfekte Pfeile. Also muss ja 9 perfekte Pfeile für alle Nicht-Darts-Lauscher zweimal die 180 schmeißen, dann nochmal eine Triple 20, und dann gibt es verschiedene Wege, um diese 501 Punkte dann zu löschen. So, und ich habe mal 4 von 9 perfekten Pfeilen geworfen. Und Lenny hat das halt nach 8 Monaten gemacht und hatte zu dem Zeitpunkt aber schon 800 180er geworfen. Das muss man sich mal vorstellen, weil er natürlich über die ganzen Apps, die es dann gibt, und diese Zähler und Statistiken werden da alle genau notiert. Da wusste er so, dass er ungefähr schon 800 180er geworfen hat. Absolut verrückt. Und jetzt ist er ziemlich gut dabei, spielt jedes Wochenende auch Turniere, hat sich dann eben über diese Next Gen, heißt die PDC Next Gen Tour, qualifiziert. Spielt da unglaubliche Averages, also Durchschnittspunkte. Und sagt selber, wenn er einen guten Tag erwischt, kann er das schaffen, weil er eben die da spielen, alle eigentlich kennt und alle auch schon mal fast alle irgendwie geschlagen hat. So, und jetzt werden wir Anfang November, das wird auch tatsächlich übertragen von Sport 1, live im Fernsehen oder im Stream, alle Spiele Beim TSV Dannenberg wird es ein Public Viewing geben. Die werden dann zu den Spielen von Lenny da eine große Leinwand aufbauen. Ganz toll. Weil das sind Gruppenspiele. Das ist erstmal eine Sechsergruppe. Und dann gibt es Achtelfinale, Viertelfinale bis eben zum Finale hin. Und
ähnelt sich das denn der Weltmeisterschaft, so wie man es vom Fernsehen kennt, wieder freudetrunkenes Publikum?
Nee.
Oder ist es dann wirklich reiner Dartsport?
Das ist am letzten Tag tatsächlich dann, wenn die, ich glaube, am letzten Tag werden Viertelfinals, Halbfinals, Finals ausgespielt, aber die Gruppenphase, das findet, glaube ich, irgendwo in Hildesheim, ich weiß gar nicht, ob das in so einem Hotel letztes Mal war, das ist dann alles sehr ruhige Umgebung. Mhm. Da ist keiner, der im Hintergrund feiert. Wie gesagt, Fit geht auch schon am Dienstagvormittag los. Ne? Da musst du dir eine ganze Woche Urlaub nehmen. Das wird Lenny auch tun. Und dann drücken wir ihm die Daumen. Und hoffen, dass wir in einem Monat an dieser Stelle nochmal über ihn reden können und im besten Fall einen WM-Teilnehmer haben.
Genau.
Dann machen wir vielleicht machen wir dann alles außer, also alles außer Fußball.
Nur Darts.
Ja, nee, genau, nur Darts, genau, ja. Ja,
genau.
Da gucken wir mal.
So, ich glaube, wir haben alles ausreichend erschöpft, alle Themen.
Außer unsere Baumpflanz-Challenge.
Ach ja, stimmt. Ah, die willst du ja auch.
Komm, wir machen nur eben, ja, das ist ja, wir üben nur noch mal kurz Druck aus auf die, die noch nicht geliefert haben. Denn man nominiert ja immer drei, man wird nominiert. Und wir haben ein kleines Apfelbäumchen hier im Garten der Redaktion hinten gepflanzt. Zwei sogar, eins wir vom Podcast Shot the Door. Und einmal die Lokalredaktion.
Die müssen sich angeblich gegenseitig befruchten, damit die überhaupt Früchte tragen.
Die Bäume jetzt, oder?
Ja, die Bäume. Wir nicht.
Ja. Meine Güte.
Ja, deswegen zwei, ich erkläre es ja nur.
Deswegen zwei, du als, genau, mit dem grünen Daumen.
Wurde mir gesagt zumindest.
Genau. Ja. Und das haben wir erledigt und in dem Zuge eben auch drei andere nominiert. Und einmal den Kreisschiedsrichterausschuss vom Ostdeutscher Fußballverband. Und die Jungs und Mädels haben auch schon geliefert, ein wunderbares Video gefilmt und veröffentlicht. Und wir warten allerdings noch auf die Darts-Sparte vom ASV Ilpol. Da haben wir wieder das Thema Darts. Und wir warten auch noch auf die Läufer vom TV Lilienthal.
Wobei wir sagen müssen, wir warten auch gerne noch ein bisschen, weil bei uns hat es ja auch ein bisschen
gedauert. Es hat ein paar Wochen gedauert, genau. Aber irgendwann zum Ende des Jahres muss es schon, der muss ja auch noch anwachsen können, oder? Jetzt zu der Jahreszeit, nochmal eben du hier als Hobbygärtner.
Wenn es friert,
brauchen
wir keinen Baum pflanzen.
So.
Oder die anderen besser
gesagt. Also könnten wir sagen, bis zum ersten Frost muss das Bäumchen eigentlich stehen.
Der erste Frost war schon da.
Also haben wir quasi, also weil der Wetteinsatz ist ja eine Einladung zu einer wunderschönen Grillung.
So.
Haben wir jetzt schon zwei in
der Tasche. Darauf willst du hinaus.
Ja.
Ja, dann mach doch jetzt mal eine Ansage. Also bis dann und dann wollen wir die Baumpflanz-Challenge hinter uns wissen.
Ich finde, ihr könnt das auch im Frühjahr machen und uns trotzdem zum Grillen einladen.
Dann machen wir es so.
Also,
das ist aber jetzt eine sehr lange Leine. Hat sich gar nicht danach angehört.
Ja, Hauptsache, ich kriege meine Grillung.
Okay.
Alles andere ist egal. Nee, wir warten und freuen uns dann über ein tolles Video. Und in dem Sinne würde ich sagen, was gehst du auf den Freimarkt? Wir haben ja Freimarktzeit. Wir haben gar nicht über den Freimarkt gesprochen. Letztes haben wir, glaube ich, ganz ausführlich über Pferderennen und Kamelreiten.
Ja, ich wollte gerade sagen, nicht Pferdereiten, sondern Kamelreiten.
Wir werden es wieder nicht schaffen, gemeinsam auf den Freimarkt zu gehen und endlich die Frage zu klären, wer ist der bessere Kamelreiter?
Werden wir es nicht schaffen? Ist ja noch ein bisschen.
Kamel.
Ein paar Tage.
Ein Kamel könnten wir auch noch irgendwo.
Ja.
Vielleicht ist FC Hagen und Lede ein Kamel. Und
mit ordentlich Wasser am Tank.
Mit ordentlich Also gehst du? Bestimmt.
Ich gehe auf jeden Fall.
Ja.
Mit der Familie auf jeden Fall.
Ja.
Mit dem Kleinen rüber und
kann der Kleine schon? Nee, Kleine kann noch nicht irgendwo Karussell, die ganz kleinen Dinger. Nee, er ist noch zu klein für. Ne? Nächstes Jahr vielleicht, ne?
Nächstes Jahr.
Wird's richtig interessant und teuer.
Ja.
Dann kommen die teuren Jahre.
Ja. Und sonst mal so gucken, ob ich privat mit Kumpels darüber gehe.
Ja.
Weiß ich noch nicht. Wie sieht's denn bei dir aus?
Ja, wir werden auch natürlich gehen mit der Familie, auf jeden Fall. Und auch sicherlich in das ein oder andere Fahrgeschäft rein. Und ja, und am Ende Kamelreiten. Ne? Letztes Jahr habe ich gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob wir das noch drauf hatten in der Aufnahme.
Ja, wir müssten ja eigentlich gegeneinander antreten.
Sonderfolge.
Ja, das wird...
Shot the Door beim Kamelreiten.
Das wird mit der Tonqualität dann ein bisschen schwierig, aber können wir ja mal... zumindest im Nachhinein wiedergeben.
Tour. Ja, dann auf jeden Fall. Wie gesagt, letztes Jahr habe ich gewonnen. Ja, und meine Tochter hat sich eine Jetzt ging das Telefon, den drücken wir einfach mal weg. Meine Tochter hat sich eine riesengroße Aubergine mit nach Hause genommen. Nein, nicht Aubergine. Oh Gott, jetzt komme ich nicht drauf.
Pflaume.
Auch nicht Zucchini. Avocado.
Avocado.
Eine riesengroße Avocado, wirklich wahr.
Oh. Gibt's sie denn noch?
Die liegt natürlich, klar, die hat sogar einen Namen, aber den kriege ich jetzt gerade nicht. Den kriege ich jetzt gerade nicht mehr irgendwie hin. Aber die haben alle, das Bett meiner Tochter ist voll mit irgendwelchen überdimensionierten Kuscheltieren. Und diese Squishmallows und so, diese großen Viecher, diese, ja, kommst du auch noch hin.
Wie
kommst du
immer,
noch hin? Kommst du noch
bevor
hin?
Bevor Herr Dohr uns hier mit unnötigen Informationen versorgt,
was?
Die wir gar nicht alle hören wollen,
beenden wir
die Folge.
Wir schließen den Oktober.
Mein Lieber, ja.
Also haben wir wie immer eine Freude, auch wenn du mich vorher ganz schön aufgeregt hast.
Aber das beruht auf Gegenseitigkeit.
Das muss ja auch mal sein, oder?
Ja.
Und jetzt kommt.
Kann auch gerne mal ausgespart werden.
Komm, zum Abschluss jetzt.
Sind wir ganz lieb zueinander.
Du hast mich wieder lieb, oder?
Ja, ich hab dich ganz doll lieb.
Ich dich auch.
Und
Gruß in diesem Sinne. Danke für die Bus. Macht's gut. Wir hören uns nächsten Monat.
Bald. Ciao, ciao.